Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit herzlich willkommen zum Unterdessen bei Radio Frei. Heute an diesem Dienstag, den 28. April. Ich bin Donata.
Und ich bin Asmus, bin auch wieder mit dabei. Und wir haben uns für die Sendung schon eigentlich ganz schönes Wetter draußen mitgebracht. Es ist erkennbar Frühling, auch wenn es morgens noch ein bisschen kalt ist. Aber tagsüber wird es ja schon fast 20 Grad. Also schon angenehmes Frühlingswetter.
Und am Abend bleibt es noch lange hell.
Ja, das ist mir auch vor ein paar Wochen fest aufgefallen. Es wird so erst gegen 20 Uhr dunkel. Das fand ich so nach den langen Monaten, wo es dann schon gegen 4 Uhr abends und nachmittags, muss man ja sagen, schon dunkel geworden ist. Es hat so ein bisschen den Euphorie in mir geweckt, dass es so ein bisschen länger hell bleibt und nicht immer so dunkel, kalt und düster ist. Das ist schon ein schönes Zeichen,
der Frühling kommt. Ich lieb's auch. Heute kommt eine Ära zu ihrem Ende.
Ja, es trotz quasi dem schönen Wetter draußen, aber wir müssen Herrn Jurymann nicht für immer auf Wiedersehen sagen, aber er hat uns seinen letzten Kommentar aus neutraler Sicht geschickt. Das geht schon 25 Jahre Radio-Freigeschichte hier heute zu Ende.
Ja, die Folge heißt auch die letzte Sendung.
Da müssen sich hier schon einige so ein paar Tränchen verdrücken, weil 25 Jahre ist jetzt schon nichts, was man so einfach mal vergisst.
Carsten kommt dann auch noch mal einmal kurz ins Studio und erzählt uns etwas zu dieser Ära. Aber ja, auch vielen Dank an Albert Jurymann für die vielen Jahre. Damit fangen wir auch gleich an. Ansonsten erwartet uns heute noch die Folge 16 vom Kulturfragmente-Rubrik. Und zwar geht es um das Programmheft Kater Lampe.
Dann habe ich heute wieder ein Kalenderblatt rausgesucht. Passend knapp zu dem, was wir jetzt in zwei Wochen feiern, zwar dem 8. Mai, kommt so ungefähr in den Rahmen, ist auch genauso wie der 8. Mai 81 Jahre genau her, heute, vor 81 Jahren, am 28. April 1945. Da will ich immer noch ein bisschen einen Spannungsbogen aufbauen und verrate noch nicht ganz genau, worum es da geht. Wenn man sich so ein bisschen auf den Kontext klar macht, dann könnte man schon ein bisschen ahnen, worum es geht, aber ich verrate es noch nicht ganz, worum es geht.
Ich weiß es schon. Und in der zweiten Stunde erwartet uns dann ein kleines Interview, das ich letzte Woche Dienstag geführt habe, zur Eröffnung des zweiten Erfurter Taubenschlages in der Warschauer Straße.
Ich finde ja Tauben eigentlich immer ganz niedliche Tiere, wenn sie nicht überall hinkacken würden.
Das ist und weißt du, was passiert in einem Taubenschlag?
Die kacken überall hin, habe ich das Gefühl.
Ja, aber sie kacken nicht woanders hin.
Ah,
sie kacken im Taubenschlag hin.
Das ist doch mal von Vorteil für alle, die das nicht mehr sauber machen müssen.
Genau. Ansonsten war am Wochenende eine Bundesversammlung und Hauptarbeitstagung des Verbands Deutscher Musikschulen. Und da war ich im Vorfeld auf einem Pressegespräch und würde einmal kurz erzählen, was da so passiert ist. Und wir haben noch einen Gast in der zweiten Stunde.
Und zwar von der Ständigen Kulturvertretung. Die machen ja immer jedes Jahr seit, glaube ich, 6 Jahren, also seit 2020, haben die ja bislang die Aktion Gold statt Braun gemacht. Die haben sich jetzt umbenannt und zwar in Erfurt glänzt. Da wollen wir mal nachfragen, warum das überhaupt so ist, was jetzt ihre Ziele sind, aber dazu später in unserer zweiten Stunde mehr.
Super, dann starten wir erstmal mit Musik. Was hast du mitgebracht?
Ich habe mal ein bisschen Musik mit ein bisschen Energie dahinter mitgebracht, und zwar von Aima oder von Aima. Ich weiß nicht ganz genau, es ist eine japanische Band. Und der Name ist auch noch auf Japanisch und heißt Sankyo Sanka. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das übersetzt heißt. Aber auf jeden Fall hört sich gut an.
So Aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Seit ich vor 25 Jahren mit den Beiträgen aus neutraler Sicht begonnen habe, hat sich vieles verändert. Alles andere wäre ja auch besorgniserregend. Und so kann ich meine Tätigkeit als Kommentator beenden mit der beruhigenden Einsicht, dass auch in Zukunft kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Metaphorisch gesprochen, mit einem tatsächlichen Erdbeben oder mit einem Krieg rechne ich in Zentral- und Westeuropa nicht, wenn sich auch einige Gruppen alle Mühe geben, einen solchen anzuzetteln. Vor allem die Polinnen brennen ganz offensichtlich darauf, ihre offenen Rechnungen mit Russland definitiv zu begleichen, und zwar mit den Mitteln der NATO und der Europäischen Union. Das wird in absehbarer Zukunft nicht geschehen, sofern sich die EU- und NATO-Mitgliedstaaten nicht noch stärker in den Ukraine-Krieg ziehen lassen, als dies schon der Fall ist, mit den Unterstützungspaketen zum einen, mit dem mehr oder weniger ungehinderten Überflug ukrainischer Drohnenkräfte über polnisches und baltisches NATO-Territorium. Aber so ein richtiger, ausgewachsener Krieg ergibt auf keiner Ebene einen Sinn. Damit werden sich die Polinnen abfinden müssen. Eine markante Veränderung hat sich mit der Lastwagenhupe ergeben. Sie betrifft in erster Linie die Sprache. Die Worte und Begriffe haben bei der dröhnenden Vuvuzela sämtliche Inhalte verloren. Dies gilt für die Ebene des Politischen und der Öffentlichkeit. Wissenschaft und die Künste sind davon nicht so stark betroffen. Aber im Politischen haben sich die Ausdrücke verwandelt in Jahrmarktskracher, wo die Lastwagenhupe damit herumfuchtelt, ganze Zivilisationen auszulöschen und davon ausgehen kann, dass man dafür ihre früheren Ratschläge für die besten Annäherungsmethoden an das weibliche Geschlecht vergisst. Auf Deutsch übersetzt hieß das damals Paxi bei der Fotze, wenn ich mich richtig erinnere. Die Sprache ist Müll geworden, zum einen, zum anderen hat sie dabei vermehrt Triggerfunktionen ausgebildet, eher Signale als Inhalte, welche der Qualitätsjournalismus zum Beispiel bei der Bild-Zeitung seit Jahr und Tag verwendet, um die Leserinnen bei der Stange und dumm zu halten. Die Lastwagenhupe hat den gesamten öffentlichen Raum mit solchen Signalen geflutet, was einem eigentlich egal sein könnte, wenn sie damit nicht zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt worden wäre, korrekter, gewählt, abgewählt und wiedergewählt. Als würde das US-amerikanische Bewusstsein mit diesem Wahl hin und her die aktuelle Anfälligkeit für Gnaden und sprachlose Dummheit zum Ausdruck bringen. Auch das könnte einem egal sein, einmal abgesehen vom Umstand, dass die USA mit Abstand stärkste Nation auf der Welt sind und andere Länder fast nach Belieben piesacken können, wenn es ihnen beliebt. Da ist es nicht unerheblich, ob die gesamte oder die Mehrheit der US-amerikanischen Bevölkerung die Breitseiten gegen den Rest der Welt und natürlich auch gegen das vernünftige Denken unterstützt oder nicht. Aber man kann sich damit beruhigen, dass sich auch in Europa überall Bewegungen formiert haben, die in der Öffentlichkeit gegen die Vernunft allergisch sind und mit Populismus und Geschrei nach Macht und Einfluss streben. In der Regel handelt es sich um Bewegungen auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Es gibt aber auch linkspopulistische Bewegungen, zum Beispiel in der Slowakei, die sich genau der gleichen Mechanismen bedienen und damit auch an der Macht halten. Davon abgesehen bringt die Lastwagenhupe in erster Linie in karikierender Form zum Ausdruck, dass die Inhalte in der politischen Sprache tatsächlich nichts mehr zu suchen haben, und zwar nicht erst seit Donald Trump. Anstelle von Büchern könnte man heute Parteiprogramme verbrennen. Im Gegensatz zu den Büchern früher sind die Programme heute tatsächlich im besten Fall Brennmaterial, wenn man sie ausdruckt, und sonst einfach Müll vom Datum der Erstveröffentlichung an. In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen, steht zum Beispiel auf dem Deckblatt des CDU-Grundsatzprogramms. Abgesehen von ein paar Reiz- oder eben Signalworten wie Mut zur Leitkultur handelt es sich um eine Ansammlung von Allgemeinplätzen, nicht von Grundsätzen, sondern sogar dort, wo die CDU schreibt, Sprache ist der Schlüssel zu unserer Gesellschaft, geht es nicht um Vermittlung und Ausbildung von Inhalten, sondern um die fremdsprachigen Ausländerinnen. Der Schritt von solchen Floskeln zu populistischem Gekeif wird irgendwann mal fällig. Daneben ist die weltpolitische Lage weiterhin und zuverlässig verworren. Während wir uns wundern über den Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran, den sie im Auftrag des israelischen Premierministers Netanyahu durchgeführt hat, und damit darf oder muss man im Moment sagen, im Auftrag von ganz Israel, während wir uns über die Diskussionen über diesen Krieg wundern, zudem mir beim besten Willen nichts anderes einfällt als krasser Verstoß gegen Völkerrecht und überhaupt alle denkbaren Rechtskodizes, was die Einschätzungen und Debatten an und für sich bestimmen müsste, sitzen die Kommentatorinnen in ihren Spalten und wundern sich immerhin darüber, dass der Iran eine derartige Durchhaltekraft zeigt. Bei den Verheerungen der israelischen Armee, die nichts weiter ist als ein kleiner Bruder oder das große Expeditionskorps der US-Amerikaner im Gazastreifen und bei der Landnahme im Westjordanland ringen wir, die wir noch an die Worte glauben und mit ihnen unsere Gedanken zu leiten versuchen, um eben diese Worte. Ist das nun wirklich ein Genozid oder ist es keiner? Die Zahlen sprechen dagegen, es sind nämlich bisher nur etwa 100.000 Personen gestorben im Gazastreifen, während die übrigen 2 Millionen vor sich hin hungern und frieren, aber durchaus noch nicht gestorben sind. Viel wichtiger ist es aber, dass die gesamte politisch-militärische Aktion der Israeli von den unzweideutigen Drohungen der militanten Palästinenserinnen geleitet wird, Israel und die jüdische Bevölkerung und gerne auch alle Jüdinnen und Juden weltweit zu vernichten. Bei aller Abscheu gegenüber dem Kriegsverbrecher Netanyahu, der über Jahrzehnte hinweg alle Friedens- und Annäherungsbemühungen zwischen den Parteien sabotiert hat, darf man auch die Abscheu gegenüber den Ausrottungsfantasien der radikalen Palästinenserinnenorganisationen und des Iran weder vergessen noch verniedlichen. Das Ganze hat tatsächlich historische Dimensionen im Umfang der Kreuzzüge vor 1000 Jahren. Ebenfalls große Aufmerksamkeit genießt zu Recht der Ukraine-Krieg, der so bald wie möglich aufhören möge. Ich weiß allerdings nicht, wie so etwas aussehen könnte. 4 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Möglicherweise setzt Putin auf das ewige Hinterland Russlands, das sich immer wieder bewährt. Vielleicht geht ihm irgendwann der Saft aus, vielleicht auch den Ukrainerinnen. Ich habe keine Ahnung, staune aber über die militärischen Fähigkeiten der Ukrainerinnen, die ich durchaus nicht allein den Vorbereitungen durch die NATO zuschreiben möchte. Hinter diesen beiden Konflikten verschwindet das große Leiden im Sudan. Ich bin versucht zu sagen, wie üblich. Abgesehen von der Frage, weshalb die Vereinigten Arabischen Emirate die Aufständischen dort unterstützen, sehe ich keinen analytischen Anhaltspunkt über die Feststellung des immensen Leids und der Not in dieser Gegend hinaus. Etwas Ähnliches gilt für den gesamten afrikanischen Kontinent. Die Rückstände nicht nur in jenem Bereich, den wir in bester Absicht Zivilisation nennen, sondern schon ganz simpel bei der Erschließung, ganz abgesehen von den gesellschaftlichen und faktischen Infrastrukturen, sind nach wie vor enorm. Ich nehme an, dass sie nach und nach aufgeholt werden, aber um dies zu beurteilen und allenfalls auch konkrete Vorschläge zu machen, müsste jemand anders hier sprechen als ich, der ich mich an die Oberfläche der westlichen Berichterstattung halten muss. In Europa fasziniert mich unter anderem der anhaltende Nationalismus bzw. die neuen Formen, die der Nationalismus im Rahmen der Europäischen Union annimmt. Vielleicht ist das normal, wenn ein neuer derart großer Organismus entsteht, dass sich dann die einzelnen Kräfte innerhalb dieses Superorganismus neu formieren und neue Allianzen und Kombinationen bilden. Aber die anhaltende gegenseitige Behinderung, die vor allem auf den unteren Instanzen der Mitgliedsländer betrieben wird, die geht mir schon aus ästhetischen Gründen auf den Sack. In erster Linie die Rechtspopulisten propagieren alle möglichen Formen des Protektionismus, die unter dem Titel Deutschland den Deutschen, Frankreich den Französinnen, Italien den Italienerinnen und so weiter laufen. Hier hat sich eine neue Dimension der Fremdenfeindlichkeit ausgebildet, welche den Grundgedanken der Europäischen Union in Gefahr bringt. Der Hinweis ist am Platz, dass sich viele traditionelle und auch die traditionell linken Parteien in der Praxis oft nicht anders verhalten und nur im Vokabular noch die verbliebenen Reste fortschrittlichen Denkens zeigen. Ist in gewisser Weise auch verständlich, die Welt ist tatsächlich komplexer geworden. Niemand nicht sieht voraus, was die Zukunft bringt. Aber auf der einen Grundlage, dass unsere Gesellschaften unwiderruflich reich geworden sind, wir uns also sämtlicher materieller Ängste entledigen können und müssen, auf dieser Grundlage also muss man sich gegen solche Sabotageakte wahren. Frei und international muss die Zukunft werden, so wie dieses Radio. Daneben will ich zum Schluss noch einräumen, dass sich auf absehbare Zeit hinaus offenbar kaum etwas daran ändern wird, dass sich die Gesellschaften in nationaler Form einrichten und ihre staatlichen Instrumente ausbilden. Ich halte das zwar für verständlich, aber mindestens teilweise saudumm. Weshalb braucht Deutschland ein anderes Strafrecht als Polen zum Beispiel? Sind hier die Messer gemeiner als dort? Haben die Polinnen ein größeres Einfühlvermögen in Betrügerinnen als die Deutschinnen? Das ist doch Quatsch. Und nur schon bei den Förderinstrumenten, also bei der Regionalpolitik, sollte man bei allem Verständnis für lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse die Einordnung in eine übergreifende, und zwar länderübergreifende Regionalpolitik nicht vergessen. Die beiden Ebenen schließen sich ja gegenseitig nicht aus. Aber wenn sie sich grundsätzlich zu bekämpfen beginnen, dann wird die Sache schwierig. Auch auf dieser Ebene muss man die Zukunft frei und international einrichten. Unter all diesen Problemen gibt es dann auch noch die wichtigste Ebene von allen, nämlich den Alltag, das Zusammenleben der Menschen in der Praxis. Natürlich sorgen hier Verbände von Radaubrüdern am rechten Rand immer wieder für Eintrübungen im Klima, aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass sich der gesellschaftliche Alltag im Umgang der Menschen miteinander zum Besseren entwickelt. Ich wünsche euch und uns und allen anderen, dass solche Verbesserungen anhalten. Ihr tragt ja laufend dazu bei, unter anderem mit schönen Projekten wie dem Kulturquartier Erfurt, von dem ich hoffe, dass es nicht zum Rückzugsort vernünftiger und genusssüchtiger Menschen wird, sondern zum Ausgangspunkt für ganz viele andere schöne und neue Initiativen. Guten Tag.
Ein letztes Mal guten Tag von Albert Jörimann, an einem Dienstag zumindest. Zu Gast ist Carsten. Carsten kennt den Albert schon sehr lange.
Ich muss erstmal die Tränen wegwischen. Und ich habe mich gerade erinnert, wann ich ihn kennengelernt habe. Und das hat auch was mit Journalismus zu tun. Nämlich mit der Arbeit von Journalisten, die es nicht mehr einfach haben, nicht nur in der Schweiz. Mein alter Freund Paolo Fusi, der hier auch im Radio viel gemacht hat, weil er ein paar Jahre in Erfurt gelebt hat, der ist verklagt worden, weil er einen Artikel in der WOZ geschrieben hat, in der Wochenzeitung Zürich, Wochenzeitung aus der Schweiz, vergleichbar mit dem Freitag. Und er hatte über einen Konzern, er hat ja viel über Wirtschaftspolitik geschrieben und die klagen dann schnell mal. Ne? Und der hat dann eine fette Klage und da gab es ein Solidaritätskonzert in Horgen bei Zürich in so einem Wohnprojekt. Die hatten so einen riesen Speiseraum. Das war irgendwie total cool. Die waren super drauf und da haben wir, also was der Steffen Müller ist und der Paolo und ich, wir haben da gespielt mit unserer Band und da haben wir Albert und Carmen kennengelernt, seine Partnerin, und dachte ich, irgendwie, die sind speziell, die sind klasse, das ist irgendwie eine Seelenverwandtschaft. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und hat ja schon bei Rabe, also bei Radio Bern, schon ein bisschen was gemacht, war in der Gewerkschaft aktiv, politischer Mensch. Ich dachte, ja, mach doch was, kannst du da. Und dann hat er mit so einem alten Mikrofon an so einem Mac da irgendwas was eingeschaltet. Es war furchtbare Qualität. Und hat das per Minidisc oder per Mail sogar geschickt. In ganz übler Qualität. Also jetzt nicht jetzt das Inhaltliche, sondern das Tontechnische kann man auf einer Seite nochmal nachhören. Und das wird er ein paar Mal machen. Und aber dass es 25 Jahre geht, hätte ich niemals gedacht. Unglaublich.
Ich habe gerade gestern nochmal auf der Internetseite von Radio Frei ein bisschen zurückgeblättert in der Jurymann aus neutraler Sicht Rubrik. Und ich glaube, man kann ab 2009 hören. Ja. Davor sind noch die Texte bis 2006 drauf.
Ja. Ja, das muss man wissen, dass man in der Zeit gab es ja noch keine Mediatheken. Wir haben die Texte, wir hätten das Audio gehabt, aber das war nicht üblich, das online zu stellen. Keiner hat im Netz irgendwas gehört. Also man hat die Texte gelesen, da war eine Homepage, wir hatten damals schon eine super moderne Homepage, aber da waren Texte drauf. Es gab keine Audiodateien und es war maximal mal ein Foto oder so. Also es war zu einer Zeit, also 97, seit 2001, später ging es dann irgendwann los. Das war nicht üblich vor 20 Jahren, dass man das erst in dieser, wann hast du gesagt, 2000?
Ich glaube so um die Dreh 2009, ja, ja. 2008.
Da war es dann online, und also kann man es nur nachlesen. Man könnte es alles nur online stellen, wenn wir wollen. Hm.
Weißt du noch, worum es im ersten aus neutraler Sicht geht? Mit welchem Thema er sich da beschäftigt hat?
In dem zweiten Kommentar ging es um Otticilli, der Sicherheitstyp, so ging es um Otticilli, und aber ich weiß es nicht mehr, ist einfach schon so lange her. Ich werde mich hinsetzen in meiner Trauer und werde mal ein paar Sachen hören, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ja, hat ja auch irgendwas Beruhigendes. Interessanterweise hat Albert Jörgemann trotz dieser krassen Weltlage immer so Querverweise gemacht und hat der kam vom Hundertsten ins Tausendste, es war dennoch irgendwie beruhigend, obwohl es eigentlich alarmierende Themen waren, aber er hatte irgendwie so eine Ruhe ausgestrahlt. Wird fehlen.
Was ich auch immer ganz toll fand, war die Lastwagenhupe. Ja. Der Begriff.
Wortschöpfung, und dann habe ich gedacht, und dann hat er die AfD nicht
Allianz.
Der hat nicht Alternative für Leute, hat immer Allianz. Ich dachte, der macht einen Fehler, habe ich ihn darauf hingewiesen. Du weißt schon, dass das, sagte er, ja, ich weiß. Aber das ist keine Alternative. Es ist keine Alternative. Und es gab ja mal eine Allianz für Deutschland in den 90ern, aber er hat das bewusst gemacht, hat bewusst so solche Sachen eingebaut und eigene Wortschöpfung kreiert. Auch toll.
Hat er das eigentlich jede Woche gemacht, oder?
Jede Woche. Und wenn er im Urlaub war, nicht da war und selbst krank war, dann hat er es trotzdem gemacht. Also wie ein Schweizer Uhrwerk. Er hat dann auch vorproduziert. Es war ja immer vorproduziert, aber dann auch mal für 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn er nicht da war, hat er Texte gemacht und hat das schon, also er hat versucht, ich wüsste nicht, wann das mal ausgefallen ist. Also es ist unglaublich.
Ja. Ja. Und du meintest, am Anfang war es eine recht schlechte Audioqualität, wie ich dann irgendwie mitbekommen habe. Habt ihr ihm so ein bisschen versucht, so ein bisschen die Hardware rüber zu schicken?
Ja, wir haben ein ganz altes Beyerdynamik-Mikrofon, das haben wir ihm damals gegeben. Wir hatten ja auch nicht viel Zeug und das steht jetzt noch da. Also da ist ein Mikrofon, was er im Grunde seit über 20, ja, seit 25 Jahren benutzt. Ein schönes altes Mikrofon. Und ich weiß, dass er so ich habe ihm gesagt, die Akustik ist wichtig. Mikrofon ist das eine, aber die Akustik. Nimm doch mit Tüchern und mit Handtüchern. Und da hat er so ein großes Badetuch, was er sich dann immer so auf den Schreibtisch und um das Handtuch drum legt. Und deswegen klingt das auch so trocken. Das ist, also der ist nicht in einem schallgedämmten Raum. Das ist einfach ein Handtuch. Ja? Und dann machen wir das. Also sah mal kurios aus. Vielleicht finde ich da irgendwo ein Bild.
Das müsste man vielleicht irgendwann mal mit auf einen der neutralen Sichtkommentare mit draufschicken, wie das eigentlich bei Herrn Jurimann aussieht, wenn der eigentlich seinen Kommentar macht und überall um ihn drumherum liegt so ein Haufen von...
Na, nicht ein Haufen, aber es ist so ein fettes Badetuch, was er da so drum legt und drum wickelt und es bringt wirklich was. Das ist ja klar, Akustik ist ja alles. Ne? Was ich noch erzählen wollte, dass er auch Autor ist und Bücher schreibt. Also 1997 ein schräges Buch, Gräber aber in Randvoll. Dann hat er auch mitgeschrieben in einer 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, hat er war mit dabei, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und sein aktuelles Buch ist Kavum, Temperaturen der Sprache. Und dieses Kavum, Temperaturen der Sprache, ist in einer alten Druckerei in der Schweiz, auf alten Druckmaschinen, die und das ist alles mit der Hand gesetzt. Also ein kompletter Roman mit der Hand gesetzt und war super teuer mit einem weißen Einband, so als Handwerk. Unlesbares Buch, also es ist natürlich lesbar, aber es ist, hat er, weil das so ein weißer Umschlag ist und sofort schmutzig wird, hat er weiße Handschuhe dazu geliefert. Und ich meine, wir können ja vielleicht ein Verlosungsspiel machen, da würde ich so ein Buch verlosen. Aber wenn jemand anruft und sagt, noch eine Geschichte zu Albert Jörimann, das wäre ja mal die Idee. Ich will nicht in die Sendung einfunken, aber das wäre natürlich, wenn ihr also noch Geschichten habt zu Albert Jörimann, was ihr damit verbindet, ob ihr es gehört habt, wann ihr es gehört habt, würden wir uns sehr freuen. Gern Texte, gern Audio, Sprachnachricht geschickt, dann können wir das mit auf die Homepage stellen, weil es geht ja tatsächlich eine Ära zu Ende. Ein Vierteljahrhundert, meine Güte.
Das wird auch noch gebührend gewürdigt.
Ja, würde ich auch
sagen. Dann immer mit den weißen Handschuhen lesen, wie so ein richtiger Archivar in seinem...
Absolut, ja.
Damit es auch nicht streckig wird. Ich glaube, so ein weißer Einband, der sieht man nach zweimal draufpacken schon, da hat jemand... Ja. Mit dem Einband gespielt.
Ja, und das ist also so ein Line-Einband. Also wenn jemand Interesse hat, bitte melden. Als Gegenleistung eine Geschichte zu Albert Jörimann würden wir uns sehr freuen.
Genau. Das auf jeden Fall.
So, ich trockne meine Tränen. Und aber alles, was entsteht, ist wert, dass es nicht zugrunde geht, aber dass es endet. Alles hat seine Zeit und alles hat ein Ende. Es ist auch hier, müssen wir aus diesen Räumlichkeiten müssen wir wieder raus, entsteht was Neues. Ich fand ja schön, dass in den letzten Worte dem Kulturquartier einer neuen Ära zugewandt waren. Da ist er ja auch ein Genossenschaftsmitglied, hat das immer verfolgt. Wenn er hier war, hat er sich angeschaut, hat mal gefragt, wie geht's voran. Also da ist er war immer an Erfurt interessiert und an den Dingen, die hier passieren. Dem Radio, den Menschen sowieso extrem verbunden, eine super treue Seele. Und das fand ich rührend, dass er noch dem Kulturquartier seine letzten Worte gewidmet hat. Also die letzten Worte im Kommentar. Ne? Er ist ja,
vielleicht kann man nochmal überreden, nochmal irgendwas für einen besonderen Anlass, was zu produzieren.
Ich versuch's.
Keinen Druck an der Stelle.
Nein, kein Druck.
Kulturquartier war eine super Überleitung. Wir hören jetzt gleich noch Musik und dann kommen wir zur Rubrik Kulturfragmente, Überreste und Relikte, in der Fundsachen aus der Baustelle vorgestellt werden. Zuerst hören wir aber Zelda Breath of the Wild, Rito Village am Tag.
Thank you. alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Björn, du hast uns ein Programmheft mitgebracht. Katerlampe.
Genau, Katerlampe ist halt auch im A5-Format zum Aufklappen mit klassischer Klammerheftung. Es gibt ein Einlegeblatt, wo nochmal der Cast, würde man heute sagen, also die Darsteller und die Beteiligten alle vorgestellt werden. Und es gibt eine Pause nach dem zweiten Akt. Also wir haben auch hier etwas länger zu tun. Und auffällig ist jetzt hier an der Stelle, weil von den Namen her, dass Henrik Goldberg der Dramaturg war, der auch dann lange Zeit Theaterkritiker war und mittlerweile im verdienten Ruhestand ist und nur ab und an noch für die Thüringer Allgemeine schreibt. Katerlampe sagt mir inhaltlich gar nichts, ist von 1976 in der Spielzeit gespielt worden. Es ist das 11. Heft und die Premiere war am 6. März, also fast genau. Es ist so aufgemacht, dass auf der Front einfach eine Schwarz-Weiß-Illustration von einem Kater ist und dem Titel. Und dann haben wir eigentlich schon eine Stringenz in diesem Heft, dass den Texten, die zum einen dann in Versform eines Gedichtes, aber auch im Blocksatz aus dem Meyers Lexikon von 1818 stammt und das andere ist ein Gedicht von Adolf Glasbrenner, Die alte Leier, und das ist umrahmt, aber auch von Illustrationen, die wahrscheinlich dann die Szenerie des Stückes halt auch beschreiben. Zum einen haben wir hier Frauen, die einen Kater jagen und dabei Geschirr zerdeppern, Männer, die wenig vorteilhaft angezogen sind, weil sie wahrscheinlich gerade aus dem Bett gestiegen sind und ihre Morgenlatschen noch anhaben, und andere Illustrationen. Katerlampe 1910 begrüßt uns auf der nächsten Seite. Also wahrscheinlich spielt das Stück in dem Arbeitermilieu der 1910er, 20er oder davor Jahre. Ich würde mal kurz was vorlesen. Ist in einer Theateraufführung, so viel ist klar, aufgeführt werden soll, die obersächsische Komödie Katerlampe von Emil Rosenow. Es handelt sich um die Erstaufführung 1910 in Olbernhauen, genau, im Olbernhauer Tivoli, einem Tanzball- und Konzerthaus. Der Ort der Handlung ist als der Ort der Aufführung oder umgekehrt, oder hier wird tüchtig was los sein. Okay, sprachlich herausfordernd. Beim ersten Mal zu lesen, die Beschreibung stammt von W. Buschmann, Katerlampe mit Zwischenspiel. Es setzt sich weiter fort, dass es Beschreibungstexte gibt, zum einen von dem Urheber, der 1904 in Berlin verstorben ist und 1871 in Köln geboren wurde und insgesamt dann nur 33 Jahre alt wurde. Und es beschreibt, wie schon vermutet, wirklich eine Sozialstudie im Arbeitermilieu, weil hier wird dann auch nochmal aufgeführt, was für mich jetzt so spontan ins Auge fällt, dass das auch als Textpassage, das Einkommen der Spielzeugmacher sank besonders in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts sehr stark. Nach amtlichen Untersuchungen verdienten von 100 Spielzeugmachern 1875 20 weniger als 10 Mark wöchentlich. 1978 28 nur noch 10 Mark wöchentlich und 1981 64 Spielzeugmacher nicht mehr als 10 Mark wöchentlich. Also man sieht hier gleich wieder sozusagen die Thematik und der Wandel und der Zuwachs der Verarmung dieser Spielzeugmacher. Woran das liegt, können wir nur erraten, aber Katerlampe ist ein Vorläufer einer sozialistischer Dramatik zu bezeichnen. Rosenow wird da auch autobiografisch, glaube ich, einige Sachen verarbeiten. Er lebte nämlich als Sohn eines wohlhabenden Handwerkers zunächst eine behütete Kindheit in patriarchalisch religiöser Erziehung. Nach dem Tod der Eltern musste sich der 14-Jährige seinen Lebensunterhalt selbst verdienen und arbeitete als Buchhändler-Lehrling, später als Bankangestellter. Und am Ende sehen wir nochmal eine Illustration mit einem Topf, aus dem Dampf aussteigt und der Kater dort sich aus dem illustrierten Dampf abzeichnet.
Und das war Katerlampe.
Von Dieter Steinke inszeniert.
In der Spielzeit 1976-1977.
Das war von Toby Fox Megalovania aus seinem, ich würde sagen, schon wirklich absoluten Kult-Hit aus dem Jahr 2014 oder 15 müsste es sein.
Mhm,
und zwar Dreher. Undertale. Eines, der muss man nicht groß erklären, wenn man sich für Videospiele interessiert, auf jeden Fall spielen ist sehr gut. Und wenn man sich den Titel anhört, Megalovania ist ein bisschen altmodisches Englisch für Megalomania, also Größenwahn oder Größenwahnsinnigkeit. Mhm. Und das passt jetzt quasi als perfekter Übergang zu unserem Protagonisten unseres heutigen Kalenderblattes. Und zwar möchte ich heute an den 28. April 1945 erinnern. Und das ist der Tag, an dem Benito Mussolini von Partisanen in Norditalien hingerichtet wurde, also erschossen wurde und dann später in Mailand auf der großen Piazza kopfüber aufgehangen wurde mit seiner Geliebten.
Damit es nochmal alle sehen konnten.
Damit alle sehen können und vor allen Dingen in dem Wissen, er wollte sich eigentlich aus Italien rausschleichen und gar nicht eigentlich, wie es der gute Faschist ja eigentlich machen sollte, bis zum Schluss für sein Land kämpfen sollte. Aber ich habe immer das Gefühl, von Mussolini oder vom italienischen Faschismus wissen wir in Deutschland eigentlich gar nicht wirklich so viel. Und deswegen so ein bisschen zu erklären, das Leben von Mussolini mal kurz zu erklären, ein bisschen Kontext für den 28. April zu geben. Geboren wurde er nämlich am 29. Juli 1983 in Dovia di Predappio, also schon leicht, ist schon noch Mittelitalien, aber nördliches Mittelitalien. Und zwar sein, eigentlich ironischerweise, sein Vater war eigentlich überzeugter Sozialist. Eigentlich war er gelernter Schmied, aber immer wenn man irgendwo liest, sein Vater war Schmied, ja, er hat es gelernt, aber in der Zeit, wo Mussolini geboren oder Benito Mussolini geboren wurde, hat er eigentlich eine, ich weiß nicht, Kneipe nennen, sondern eher so eine Gastwirtschaft bereitet. Und dort haben sich halt die sozialistischen Überzeugten der Zeit getroffen. Deswegen hatte er zu der Zeit und vor allem als Kind schon erste Berührungspunkte mit Sozialisten, sozialistischen Ideen und sozialistischen Organisationsformen in halt diesem eher ländlichen Italien.
Mhm.
Im Gegensatz dazu war seine Mutter eigentlich wirklich streng gläubige Katholikin und eigentlich Lehrerin. So, ich glaube, das ist so grundständige Lehrerin, war sie also für, ich würde sagen, heute würde man sagen, Grundschule bis Sekundarstufe 1 vielleicht noch ein bisschen, aber es war jetzt nicht irgendwie groß bildungstechnisch, aber seine Mutter war schon, hat ihm ein bisschen Bildung mit eingeprügelt.
Mhm.
Es hat sich aber schon in seiner Jugendzeit herausgestellt, dass Mussolini so ein bisschen ein Problem oder eine Tendenz zu Gewalt hatte. Da wurde er nämlich aus dem, ich würde schon sagen, von christlichen oder von Mönchen geführt, fast geführten Schule rausgeworfen, da er einen anderen Jugendlichen mit einem Messer verletzt hatte.
Das macht man nicht.
Das macht man nicht. Das ist jetzt nicht gerade das, was man christliche Nächstenliebe nennen würde. Er war, wie schon gesagt, am Anfang eigentlich eher so ein überzeugter Sozialist, aber wenn man seine Einträge liest, wenn man seine Texte liest, er war später nämlich auch nicht nur Widerstandskämpfer gegen die herrschende, nennen wir es mal, erzkatholisch-konservative Politik Italiens, sondern auch Journalist und hat eine Zeitung geschrieben. Und wenn man sich die Texte durchliest, ist es so ein bisschen ein wilder, versatzstückhafter Ideenbaukasten aus verschiedenen linken Theorien. Also da waren Syndikalisten, Marxisten, Sozialisten, bolschewistische Ideen mit dabei. Also alles, wo man sich, muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber wenn man sich mit linker Theorie auskennt, die lassen sich irgendwo grob miteinander verbinden, aber
sind an sich doch sind sehr schon, unterschiedlich.
Die lassen sich nicht so einfach miteinander kombinieren, wie das Mussolini dann in seiner journalistischen Tätigkeit gemacht hat. Wie man so weiß, geboren 1983, er hätte eigentlich zum Ersten Weltkrieg mit eingezogen werden sollen, hat sich aber in die Schweiz abgesetzt, wie das viele Italiener damals gemacht haben, und hat sich damit so notdürftig mit so Hilfsjobs ausgeholfen, bis ihn die Schweizer Regierung wieder zurück nach Italien abgeschoben hat, da er sich mit den Schweizer Autoritäten in die Haare bekommen hat. Und dann später ist er dann auch gegen seinen Willen mehr oder weniger in die italienische erste Weltkriegsmaschinerie eingetreten. Wobei man sagen muss, zu der Zeit hat er wirklich angefangen, seinen Drift nach rechts zu machen, denn er war auch in der Sozialistischen Partei Italiens mitorganisiert, hat auch als Chefredakteur der Parteizeitung Avanti, also ich glaube, das müsste Vorwärts heißen oder Los in so auf Italienisch übersetzt, und hat dann angefangen, einen Artikel zu veröffentlichen, der eigentlich jetzt ein bisschen hergeholt, das Argument, den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg befürwortet hat, um halt die sozialistische Arbeiterrevolution zu anzufangen. Und da waren die kommunistisch-sozialistische Partei Italiens überhaupt nicht dafür. Die waren eigentlich dafür, wir halten uns da raus. Das ist eigentlich ein Konflikt der kapitalistischen großen Mächte. Da müssen wir nicht mitkämpfen. Und er wurde dann später auch selbst mit an die Front geschickt. Da gibt es die erste Parallele dann zu Adolf Hitler. Er war zwar im Ersten Weltkrieg, aber er war nie wirklich in einer Leitungsposition. Er wurde zwar verletzt, aber nicht wirklich im Gefecht, sondern deswegen, weil ein Mörser oder Granatwerfer eine Fehlfunktion hatte und quasi im eigenen Schützengraben explodiert ist. Also er ist nicht durch Feindbeschuss verletzt worden, sondern eigentlich durch Eigenbeschuss verletzt worden und ist dann als Invalide ins Krankenhaus gekommen und ist dann quasi aus dem Militärdienst entlassen worden.
Und freiwillig waren ja auch beide nicht mit dabei.
Ich glaube, Hitler hat sich freiwillig für Deutschland gemeldet und Mussolini ist eigentlich mehr unfreiwillig als freiwillig in die italienische Kriegsmaschinerie eingezogen worden. Und das ist halt so der erste Bruch, den er mit der sozialistischen Führung eigentlich hatte. Und eigentlich war er dann von linker Seite eigentlich schon raus aus der Öffentlichkeit. Nur einige Zeit später hat er selbst eine Zeitung aufgebaut, die über die Jahre hin immer weiter nach rechts gedriftet ist. Und man geht davon aus, dass die Finanzierung dieser Zeitung von vor allen Dingen italienischen Industriellen kam, also wirklich von Leuten, die darauf interessiert waren, Kommunisten klein zu halten, die an der Kriegsmaschinerie mitfinanziert haben. Also die hatten ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran, warum Italien im Krieg mit dabei sein sollte. Und nach Ende des Ersten Weltkriegs, und zwar 1919, gründete, oder nicht er selbst, und er war mit dran beteiligt, die Fascisti di Combattimento, also die Kampfbünde, mit zu organisieren, die dann später in die faschistische Bewegung und in die faschistische Partei geführt haben. Wenn man jetzt den Namen hört, Kampfbünde, da ist die Vermutung nahe, dass da viele ehemalige Soldaten mit dabei waren. Das ist richtig, aber es waren auch viele Konservative, viele auch aus den linken Kreisen mit dabei, die sich dachten, diese Faschisten, die so nicht so ein klar umrissenes Weltbild hatten, wären quasi diejenigen, die die Arbeiterrevolution in Italien vollführen würden. Mhm. Wobei man sagen musste, die italienischen Faschisten hatten eigentlich von Beginn an bis zum Schluss nie eine wirklich feste und starre Ideologie oder nicht so ein wirklich ideologisches Grundgebäude, wie es zum Beispiel Marxisten oder Sozialisten, Bolschewisten hatten. Die hatten eigentlich immer so eine amorphe Idee, was sie eigentlich wollten, und es gab deswegen immer Streitereien in den Partei- und Bewegungsfunktionen der Faschisten, und die waren sich eigentlich alle gegenseitig nicht ganz grün, außer dass sie den Parlamentarismus abgelehnt haben, sie haben Kommunisten abgelehnt, Sozialisten, und waren eigentlich für eine Diktatur in Italien, aber das ist jetzt nicht so ein krass ausgefeiltes Welt- oder Anschauungssystem, wie es dann andere Bewegungen hatten in der Zeit. Mhm. Berühmt geworden sind natürlich dann die Schwarzhemden, die Squadristi, die dann auch bei dem später stattfindenden Marsch auf Rom mit dabei waren. Und die waren eigentlich ähnlich wie die SA in Deutschland. Das war wirklich der Schlägertrupp. Die haben Andersdenkende auf der Straße überwältigt, haben sie zusammengeschlagen, haben teilweise ihnen Abführmittel verabreicht und sie dann Bilder quasi von denen gemacht, wie sie sich selbst in die Hosen gemacht haben, um die dann halt dann später in zum Beispiel der von Mussolini geführten Zeitung zu veröffentlichen. Also das war wirklich Gewalt und Erniedrigung des politischen Gegners. 1922 kam es dann zu dem berühmten Marsch auf Rom, wo man sagen muss, das war nicht wirklich ein Marsch. Die haben eigentlich...
Ja, so eine kleine Wanderung?
Naja, schon. Und die haben die italienische Hauptstadt Rom auf 3 von 4 Seiten umstellt. Eben, man muss sagen, das war im Oktober 1922. Das heißt, es war nass, es war kalt. Und eigentlich war die Idee, Mussolini, der damals mit im Parlament saß, mit an die Regierung zu nehmen. Also es war wirklich nicht ein, wir wollen die Regierung stürzen, sondern es war so eine Drohgebärde gegenüber dem italienischen Parlament und dem italienischen König, der damals noch geherrscht hat, Viktor Emanuel III., also muss man sich nicht merken, der war nach der Zeit eigentlich mehr oder weniger politisch kaltgestellt. Der sollte den König dazu überreden, Mussolini entweder die Regierungsgeschäfte direkt zu übertragen oder ihn mit in die Regierung zu holen. Was er dann auch am 30. Oktober 1922 getan hat. Wobei, muss sagen, das war so ein bisschen ungutes Timing, denn am selben Tag, wo er Mussolini das angeboten hat, kam eigentlich auch Vertreter der parlamentarischen Regierung, um ihn dagegen zu überreden. Und das, die kam halt wirklich einen Tag zu spät.
Nein.
Und damit war halt Mussolini mit konservativen Liberalen und anderen, ne, riesigen Block mit in der Regierungsverantwortung mit drin. Also er war mit dabei, aber er hatte nicht die absolute Macht. Die absolute Macht kam eigentlich erst 3 Jahre später, 1925. Man kann es einen Putsch nennen, man kann es eine kluge Ausmanövrierung des politischen Gegners nennen. Und zwar hat er geschafft, das Wahlsystem zu ändern. Und zwar nicht mehr, dass man nach Verhältniswahlrecht und nach Mehrheitswahlrecht abgestimmt hat. Und zwar über Listen. Es gab die konservative Liste, wo auch die Faschisten mit dabei waren. Und es gab die, naja, sagen wir es mal, Oppositionsliste. Und da jetzt nun mal ein Haufen eher konservativ und die Faschisten gestimmt haben, kamen die halt dann verstärkt wieder in das neue Parlament. Das heißt, ja, die Italiener haben wirklich zum großen Teil diesen Block gewählt, aber es gab dann trotzdem immer noch von den knapp 600 Sitzen, haben knapp 100 Sitze die Oppositionspartei errang. Und das mit einem Wahlsystem, was sie eigentlich sehr, sehr stark unterdrückt hat. Sind 100 Sitze im Parlament eigentlich auch ein Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung jetzt nicht ganz von Mussolinis Kurs überzeugt war. Er schloss auch die Lateranverträge 1929, also die Verträge mit dem Papst, und zwar mit der Anerkennung des Vatikanstaates in Rom, denn es gab seit der Staatsgründung 1870 eine große italienische Diskussion, was machen wir eigentlich mit dem Papsttum? Der sitzt ja auf italienischem Staatsgebiet zu der Zeit, aber war eigentlich eine Selbstverwaltung, und das war seit 1870 so ein riesiger Konflikt, vor allem wenn man bedenkt, dass Italien dann doch zu der Zeit noch mehr als heute sehr stark erst katholisch geprägt war, war die Frage, wie gehe ich mit dem Papst, und natürlich für Mussolini eine bedeutende Frage, wenn man im Kopf behält, dass die meisten Katholen waren. Auch wenn man sagen muss, Mussolini hat eigentlich davor jahrelang gegen den Papst und gegen den kirchlichen Einfluss in der Politik gewettert. Also das war jetzt nicht ein Überzeugungsakt, das war wirklich ein reiner Machterhaltungsakt, den er da vollführt hat. Und man kann schon sagen, ab 1925 mit dieser Putsch, Machtübernahme, Machtübertragung durch die Wahlen, kam eigentlich so dieser langsame Push hin zu dem, was man später die Diktatur des Duce nennen kann. Also wirklich Il Duce, ins Deutsche übersetzt der Führer, wo auch Hitler den Namen herbekommen hat. Das war jetzt nicht eine genuine Eigenerfindung von Hitler, sich Führer zu nennen. Das kam wirklich schon von Mussolini. Und hat angefangen, alle politischen Gegner, sowohl politisch als auch im journalistischen Bereich, alles, was gegen ihn war, sukzessive die Rechte abzuspinnen und dann sie eigentlich kalt zu stellen und eine Einparteiendiktatur zu errichten. Muss man sagen, die faschistische Bewegung war sich innerlich nicht wirklich grün. Da gab es immer wieder Machtkonflikte zwischen den verschiedenen Parteien, zwischen der eher urban organisierten Faschisten und den ländlich organisierten Faschisten. Da gab es auch immer wieder Konflikte. Und man muss immer sagen, Mussolini hatte eigentlich nie wirklich eine eigene Idee aufgebracht, wie diese Bewegung eigentlich grundsätzlich sein sollte. Er hat sich immer gesehen was hilft mir am besten an der Macht zu bleiben, oder wenn er gesehen hat, diese Partei oder diese Seite in diesem Konflikt gewinnt gerade, da hat er sich auf die Seite geschlagen. Also war wirklich nicht.
Also er war ein Fähnchen.
Er war ein Fähnchen im Wind. Er war jetzt nicht wirklich streng ideologisch in seiner Politik. Er war immer, wie kann ich am besten daraus Profit schlagen? Also immer so das, was man auch später in seiner Beziehung mit Nazi-Deutschland sieht, dass er immer darauf gesehen hat, was ist für mich machtpolitisch der ausschlaggebende Punkt. Ich muss auch mal sagen, er hat viel wirtschaftspolitisch gemacht. Zum Beispiel in den Beginn der 30er Jahre hat er sehr dafür gesorgt, viel des italienischen Landes urbar und bebaubar zu machen und hat dadurch um die Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln anzutreiben, was dann dafür gesorgt hat, dass nach dem großen Börsencrash in den 1930er Jahren Italien nicht so stark davon betroffen war, da Italien halt nicht so sehr wirtschaftspolitisch auf demselben Niveau war oder industriell auf demselben Niveau war wie Deutschland und hat deswegen nicht so stark davon betroffen war, weil die doch schon eher agrarwirtschaftlich geprägt war, die Zeit. Er hat natürlich auch außenpolitisch, wie Hitler später auch, sehr auf Expansion getrieben, und zwar mit einem, das Größte, was er wirklich vollbracht hat, ist der sogenannte Abessinienkrieg. Abessinien wird halt wenigen Leuten was sagen, das war der Name des äthiopischen Kaiserreichs oder Königreiches, was er dann ab 1935 angefangen hat zu bekämpfen und dann zu besetzen, was ihn dann aber auch von der internationalen Bühne vergrault hat, da er in diesem Krieg Giftgas eingesetzt hat.
Mm.
Natürlich muss man sagen,
nach dem Ersten Weltkrieg war das so ein bisschen auf der
Fall, vor allem weil es international geächtet und verboten war. Wobei man sagen muss, Mussolini war eigentlich immer nur darauf versehen, die Beziehung zu vor allen Dingen England und Frankreich positiv zu halten. Nicht, weil er davon überzeugt war, sondern um seine eigenen machtpolitischen Spiele zu verstärken. Aber es gab schon Überzeugung und Aufzeichnung von ihm, die 1933 im Februar wortwörtlich ins Deutsche übersetzt sagen, der Sieg Hitlers ist ein Sieg der Italiener. Also er war schon eigentlich, hat schon davor die Nationalsozialisten in Deutschland ideell mit unterstützt, hat auch Kontakte mit denen gepflegt, aber dann immer öffentlich so ein bisschen sich von ihnen distanziert, sich dann eigentlich ein bisschen mehr auf die Westmächte fokussiert, aber das war eigentlich immer nur große zur Schaustellung von, ach, ich bin ja so toll, Frankreich ist mein bester Freund, Italien, italienisch-britische Beziehungen sind die allerbesten. Aber er war eigentlich schon seit Beginn seiner Herrschaft darauf aus, Italien zu irgendwie zu einem großen Imperium zu machen. Was dann einigermaßen mündete, sich in Nordostafrika dieses eigentlich bis dahin unabhängige Äthiopien einzuverleiben. Da muss man mal sagen, mit diesem Akt hat er eigentlich seine Beziehung zu Hitler quasi zementiert, weil kein anderer Großmacht wollte mit ihm kooperieren mehr zu dem Zeitpunkt, außer halt Hitler-Deutschland. Und man muss immer sagen, nach diesem, wie man es so schön nennt, die Achse Berlin-Rom, hat dann auch einen Einfluss auf die Innenpolitik Italiens gehabt. Also wenn man sich so anschaut, wie Italien vor der eigentlich offiziellen Freundschaftsbeziehung mit Deutschland war, war das doch noch ein fast schon liberaleres Gesellschaftsmodell, als es dann in Hitler-Deutschland war. Also man muss sagen, erst um 1938 gab es in Italien unter Mussolini Anti-Juden-Gesetze. Davor waren sie jetzt nicht gerade judenfreundlich. Mussolini hat auch, wie man aus seiner eigenen Aufzeichnung weiß, antisemitische Überzeugung, aber es war halt nicht gelebte politische Staatsräson, Juden zu vernichten, anzuklagen und dann aus der Gesellschaft rauszuhalten. Und das ist wirklich erst im Versuch, Hitler-Deutschland zu befriedigen oder auch die Beziehung besser zu machen, dass es dann wirklich zu stark antisemitischen und rassistischen Gesetzen kam. Man muss auch sagen, Mussolini hat auch im Zweiten Weltkrieg erst knapp ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkrieges sich auf die Seite Deutschlands gestellt. Und zwar erst, nachdem sicher war, dass Deutschland gegen Frankreich quasi gewinnt, haben sie Frankreich den Krieg erklärt, um zu sagen, hey, wir sind ja mit dabei, guck mal, wir sind die besten Freunde von euch Nazis.
Fähnchen.
Und da ist eigentlich, was man eigentlich sagen muss, die eigenen Macht- oder militärischen Stoßrichtungen von Italien im Zweiten Weltkrieg waren dann im Balkan, wo sie dann Albanien eingenommen haben, was eigentlich schon de facto zu Italien gehört. Das war ein Protektorat, das hat eigentlich schon unter italienischer Vorherrschaft gestanden. Und dann wirklich der desaströse Einsatz von Italien in Griechenland, den sie eigentlich verloren hätten, wenn nicht Deutschland eingegriffen hätte. Also es war wirklich, erst durch den Eingriff Hitlers in Griechenland hat Italien in Griechenland gewonnen. Das kam eigentlich zum Ende, als die Alliierten über Sizilien, über Süditalien weiter einmarschiert sind und eingefallen sind in das italienische System. Und er wurde dann auch erstaunlicherweise schon 1943 vom faschistischen Rat, das war so ein formal gesehenes Parteigremium, was die Macht hatte, Mussolini als Führer abzusetzen, was aber eigentlich nie wirklich vorgesehen war, haben sie ihn 1943 abgesetzt.